Vom Mund zum Ohr kommt er der Hör doch mal zu Podcast aus den Studios in Köpenick, besetzt mit
Paula.
Und dem Studio in Lichterfelde, besetzt mit mir, mit dem Frank.
Hallo.
Hallo. Wie geht's?
Muss, ne?
Ja, das war's dann, ja. Also mir
nee,
hast du nicht ein bisschen mehr zu sagen?
Keine Ahnung.
Ich meine, sonst wird der Podcast auch so kurz, wenn du nichts zu sagen hast.
Was sagst du?
Hast du nicht mehr zu sagen? Sonst wird der Podcast so kurz, wenn du so musst.
Ja, weiß ich nicht. Irgendwie geht's mir, also irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass es mir mittags rum ein bisschen besser ging als die letzten Tage und danach ist aber irgendwie so runtergegangen, keine Ahnung. Alles gerade irgendwie ein bisschen kompliziert. Keine Ahnung. Hoffentlich geht's die nächsten Tage wieder besser. Also heute, ich weiß auch gar nicht, warum es mir nicht so gut geht, aber die letzten Tage also, war mir Körper
auf jeden Fall besser.
Ja, vielleicht liegt es tatsächlich auch am Wetter, dass es mir nicht so
es
gut
ist total
geht.
Trübe
es ist einfach
und
nur
grau.
Ja, einfach nur trüb und grau, ja. Keine ja. Sonne draußen.
Es soll aber besser werden.
Und ich bin irgendwie heute auch, ich war ja heute in der Stadt. Ich hatte heute das erste Mal seit langem wieder Ergotherapie in der Charité. Was ganz interessant war irgendwie. Willst du so aufs Gelände gehen, sprich dich erstmal so ein Security-Typ an. Ja, schönen guten Tag, wo wollen Sie denn hin? Haben Sie einen Termin? Ich so, und ich war gerade irgendwie so, hatte mein Kopfhörer auf, so mein Noise-Canceling-Kopfhörer und war noch am Telefonieren mit jemandem und hab den dann erstmal so abgenommen, so wichtigmäßig so und meinte dann so, ja, Ergotherapie, ich hab einen Termin. So, und dann so gehe ich so weiter vor dem Gebäude, also es ist ja, die Charité ist ja, also es gibt ja einerseits dieses Bettenhochhaus in Mitte.
Ja.
Und dann gibt es ja auf der anderen Seite den eigentlichen Charité-Campus, den die wenigsten Leute kennen. Der ist auch architektonisch sehr, sehr interessant und schön. Weil
das sind die alten Backsteingebäude.
Genau, das sind die alten Backsteingebäude aus den späten 1890er bis 1910er Jahren. Da hat man so 1800 irgendwas, 1850, 1860 entschieden, wir reißen mal alles ab und bauen alles mal in ordentlich und in aktueller Forschungslage neu. Ne? Also die ganz alte Charité gibt's nur noch im Norden so ein bisschen. Da sieht man, wie es ganz früher mal war. Das ist alles sozusagen in den 1890er Jahren nochmal komplett neu aufgebaut worden, so als Stadt in der Stadt mit einer dann nochmal Stadt in der stadtmäßigen Psychiatrie. Das ist so ganz lustig. Die Charité selber ist ja aufgebaut wie eine Stadt in der Stadt und die Psychiatrie selber ist dann wieder aufgebaut wie eine Stadt innerhalb dieser Stadt. Es ist schon architektonisch hochspannend. Naja, jedenfalls stand denn da hinten auch nochmal irgendwie einer und meinte so, wo wollen Sie denn hin? Haben Sie einen Termin? Und ich so, ja, ich will jetzt zur Ergotherapie.
Zeigen Sie mal.
Termin. Nee, ich hatte ja irgendwie kein Schreiben oder so dafür. Ja. Und wir mal, ja, okay. So, ja, und dann einmal irgendwie desinfizieren und dann irgendwie so drei Fragen beantworten, so haben sie grippeähnliche Symptome. haben sie irgendwie Fieber gehabt in den und dann noch irgendwas Atemnot oder so und dann einmal unterschreiben und dann ja, hatte ich irgendwie eine schöne Stunde Ergotherapie und dann ging es mit der S-Bahn auch wieder zurück, denn die ganze Zeit Maske tragen in der S-Bahn und so. Ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? So, wenn du denn auf einmal so irgendwie 3 Stunden am Tag Maske trägst, wenn du sonst es nur machst, wenn du mal kurz ins Geschäft gehst, das ist auf einmal schon was ganz anderes.
Das ist richtig, ja. Ja, also das hatte am Wochenende auch jemand vom Verkaufspersonal in einem Möbelhaus, in dem wir waren, gesagt, also wenn du die 8 Stunden kannst du die nicht tragen, er müsste da auch immer mal Pause machen und
ja,
mal absetzen und mal tief durchatmen. Das sind wir einfach nicht gewöhnt.
Nee, das sind wir überhaupt nicht gewöhnt. Und ich habe dann auch gemerkt, vielleicht war es auch so, dass es mir nachmittags dann auch irgendwie nicht so gut ging, weil ich irgendwie halt irgendwie denn halt auch die S-Bahn und so, sonst sind das immer Reize, die ich sonst, ne, und auf einmal hat man die halt wieder und muss man sich halt auch erstmal wieder dran gewöhnen, so, ne.
Aber wenn der Köpenicker in die Stadt fährt, dann fährt er so in Richtung Charité.
Ja, ja, kommt auf die Generation an, tatsächlich. Kommt drauf an, wie alt die Köpenickerin oder der Köpenicker ist. Also ich glaube, so bis 50 oder so ist es Berlin, also, und oder 60. Und alles, was so über 70 oder über 75 ist und in Köpenick geboren ist, der fährt dann nach Berlin. Fährt er in die Altstadt.
Also, ja, Spandauer fährt ja auch, egal wo er hinfährt, ob er jetzt nach Charlottenburg, Reinickendorf oder Zehlendorf fährt, der Spandauer fährt nach Berlin.
Ja, also ich kenne es von meiner Oma, kenne ich die Formulierung auch, wenn die in die Stadt fährt, dann fährt die knallhart in die Altstadt. Das hat mit Berlin nichts zu tun.
Ja, ja. Ja. Das ist schon ganz witzig. Ja, ja. Ich kenne das ja auch, also im Norden in Reinickendorf aufgewachsen. Damals gab's, als ich klein war, noch keine U-Bahn.
Die kam ja erst deutlich später.
Vom Leopoldplatz. Und da fuhr man mit dem Bus, fuhr man dann Richtung Otto-Suhr-Allee. Ja, und da musste man nochmal umsteigen, wenn man so an das westliche Ende vom Kudamm wollte. Oder man fuhr mit dem Bus 62 von Wittenau aus. Da musste man aber auch erstmal hinkommen bis Bahnhof Zoo. Ja. Da fuhr man aber auch in die Stadt.
Ja, 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 klar. Aber man fuhr auch mit dem Bus, ne? Die S-Bahn nutzte man nicht, obwohl sie da war.
Nein, die durftest du ja nicht nutzen.
Ja, klar.
Die war ja Ulbricht.
Ja, ja.
Das war doch nicht Ulbricht Stacheldraht. Mein Vater musste als Senatsmitglied sogar einmal im Jahr unterschreiben, dass er nicht S-Bahn fährt. Der wurde jedes Jahr belehrt und musste unterschreiben. Ich fahre nicht S-Bahn, ne? Ja, ja.
Nee, so gestern ging es mir sogar relativ gut. Die Woche hatte ich irgendwie tatsächlich ein bisschen mit Körperdysphorie zu kämpfen. Irgendwie, ja, ansonsten nehme ich immer noch Hormone. Und ich meine, das wird auch wieder besser werden. Ich meine, mir ging es ja auch die ganze Zeit jetzt relativ gut. Und klar, dass es immer wieder auch irgendwie so, ja, Downer hat, ist ja irgendwie auch ganz normal. Also, ja, was hast du denn sonst so gemacht?
Oh, ich habe viel gemacht. Ich habe einen halben Baum gefällt, einen halben deswegen, weil diese Konifere bei uns hinten, die ist so ungefähr 10 Meter hoch und da war an der Seite so ein Zweig ungefähr so 6 Meter hoch raus. Der hatte aber die letzten beiden Sommer aufgrund der Trockenheit nicht überlebt. Das war dann so ein brauner Teil.
Okay. Na, das ist
und richtig. Den habe ich dann unten abgesägt. Ja, und dann hatte ich halt diese langen Dinger und die waren unten so 10 Zentimeter dick. Da hat man natürlich keine Motorsäge oder so, also ging es dann mit der Handsäge ran. Ja, ja, das hat ein bisschen Anstrengung gekostet, ist aber jetzt mittlerweile als Baumschnitt auch bei der Stadtreinigung.
Ja.
Dann habe ich mir ja Neukölln, mit meiner Frau zusammen haben wir uns Neukölln.
Wieso erlaufen. Hast du das eigentlich zur Stadtreinigung gebracht? Also ich kenne das immer so, dass man sich dann immer irgendwo ein, wie heißt das so, ein Holzhäcksler aus
ja, wir haben einen Häcksler, aber der ist defekt.
So.
Der Häcksler, den unsere Vierergruppe hat, ist A, defekt und zweitens diese dicken Baumstämme hättest du da sowieso nicht reingekriegt.
Ah, okay. Das
da habe ich das halt so auf 2 Meter geschnitten, Rückbank umgelegt, hinten rin ins Auto.
Verstehe.
Und wir haben Ostpreußen-Damm, den Recyclinghof, ziemlich nahe. Also okay. Das ist kein Thema gewesen. Nee, wir haben uns mal Neukölln erlaufen.
Ja, hattest du erzählt, ja.
Ja, bis Schönleinstraße gefahren, dann Maybachufer, so den östlichen Teil Neuköllns, Willenbruchstraße dann rüber, gen Westen, Schillerkiez und so. Das wird die westdeutschen Hörer jetzt nicht so sehr brennend interessieren, aber was aufgefallen ist, in Neukölln scheint es keine Sperrmüllabfuhr zu geben, das steht alles noch auf der Straße.
Ja.
Es ist unglaublich, da steht an der Ecke steht mal eine Gefrierkombi, dann steht ein paar hundert Meter weiter ein Röhrenfernseher. Dann ist irgendwo ist mal einfach nur ein Berg von Müllsäcken.
Okay. Ja,
mit allem möglichen Zeug drin, mit Elektroschrott drin, Kabeln, mit Kleidung, alles aufgetürmt. Ja, das ist ganz irrsinnig, ja.
Ja, es ist schon krass irgendwie, ne, was man teilweise so auf der Straße.
Also gerade Neukölln ist da ganz, ganz erheblich.
Ja, Friedrichshain auch, aber nicht so extrem.
Es gibt ja einen Neuköllner, der hat ja eine Sammlung von mittlerweile fast 2000 Bildern von sowas. Der latscht durch die Stadt, durch Neukölln und fotografiert diese Haufen.
Okay.
Gibt's auch eine Webseite zu, habe ich aber jetzt nicht griffbereit.
Ah, okay.
Fand ich auch mal eine Idee. Kann man auch fotografieren. Ja, und gestern sind wir vom Regen überrascht worden. Wir wollten eigentlich mit einem befreundeten Ehepaar an der Fauninsel was essen und dann rüber auf die Pfaueninsel zum Spazieren. Das konnten wir knicken.
Ja.
Aber der Restaurantbesuch war ganz interessant. Wir hatten reserviert und brauchten deswegen also dort nicht nochmal einen Zettel ausfüllen. Die haben die Reservierung als Kontaktdaten genommen. Ja, die hatten halt draußen zwei Außentische so gegeneinander gestellt, sodass man sich sehr weit auseinander gegenüber saß. Ja, es geht halt, ne? Bedienung mit Maske, das geht schon.
Jupp.
Aber es ist halt irgendwie merkwürdig, ne?
Ja, das stimmt.
Es ist merkwürdig. Und auch da merkst du, dass irgendwo, wir waren ja nicht die Einzigen, aber irgendwie, das, was wir schon mal besprochen haben, dass das Leben so irgendwie so belegt ist. Ne?
Ja,
so,
ja, das war halt auch...
Das ist alles so gedämpft. Es geht auch, ich habe auch so den Eindruck, es läuft alles so langsamer. Es ist ganz, ganz komische Stimmung.
Ja, ich war heute ja auch, ich bin ja Hauptbahnhof ausgestiegen, wenn ich zur Charité will. Und der ist auch total leer, ne? Also so gerade so alles, was Fernverkehr ist, so, ja, ein bisschen, aber so, also normalerweise ist da viel mehr los. So.
Ja, die Bahn will ja jetzt ihr Angebot wieder hochfahren. Also die halbierten ICEs sollen wieder verdoppelt werden, die wieder in Doppeltraktion fahren.
Ja.
Und sie wollen die Navigator-App wohl in den nächsten Tagen in einer neuen Version freischalten, in der die Reservierung schon, ne? stärker berücksichtigt wird.
Ja, kommen wir
keine zu dem Thema Idee.
Später, würde ich sagen.
Ja, so, kommen wir später.
Kommen wir zu den Tweets der Woche, oder?
Die stehen jetzt jedenfalls hier auf dem Programm, ja.
Ja, sowas.
Wir machen das wieder so, dass die junge Dame das Zeug in den Chat schmeißt, wobei das wahrscheinlich gar nicht nötig ist, weil CETUX ist zwar noch gelistet, aber äußert sich überhaupt nicht.
Aber wir können es ja trotzdem in den Chat schmeißen. Ich glaube,
ja, mach's immer.
Ja, solange jemand im Chat ist, gehen die
Tipps. Wird er bedient. Rein.
Genau. Siehst du, da ist schon der erste Tweet, der irgendwie nicht der schöner ist, wenn nicht man
von einer Person. Genau. Ja, okay.
Na, da ist es, da ist das schon wieder. So, im Chat ist der Tweet schon. Diese Nudeln hier schmecken total super, aber man kriegt die echt schlecht auf die Gabel gerollt.
Ja, das sind Lasagneplatten.
Ja.
Wir sollten die Autorin noch erwähnen, Kerstin Brune, die taucht ja häufig immer auf. Follow-Empfehlung.
Ja, der nächste Tweet kommt von Rita Casino. Casino.
Oh, ein schöner Name. Ja, die schreibt nämlich, ich habe dem Staubsauger-Reporter, so also heute ist der Tag der Versprecher, habe den Staubsauger-Roboter per App angewiesen, die Küche zu reinigen. Der fuhr ohne Umwege direkt ins Bad und geradewegs Richtung laufende Dusche. Ja, ich weiß, meine Küche sieht aus wie Sau, aber Freitod ist auch keine Lösung.
Sehr schön. Ja, Holgi hat auch einen Tweet abgesetzt. Hätte ich geahnt, wie grotesk einfach es ist, eine Fernsehtalkshow zu moderieren, hätte ich versucht, so einen Job abzugreifen, als ich die Gelegenheit dazu hatte, dann hätte ich jetzt die Rente durch und könnte genauso hart, aber fair auf alles pfeifen wie Markus Meichwiener.
Ja, der ist gut formuliert.
Ich hab das gestern ausgemacht, ne? Weil ich hab's mir nicht. Der Presseclub.
Was hast du ausgemacht?
Presseclub, unter anderem zu Gast Christoph von Marschall. Der Typ geht ja eh kenn schon nicht, ne? Tagesspiegel, so ein Amerika-Freund, nicht wirklich Trump-Supporter. Mit der
Atlantikbrücke und ja, so, ja.
Natürlich.
Ach, super, ja, sowas will man nicht.
Und dann war das auch irgendwie so, dann kam halt irgendwie das Thema auf, wo denn der Virus herkommt. Und dann wurden halt irgendwie alle drei Theorien, die es so irgendwie gibt, gleichberechtigt genannt. Und das wurde auch überhaupt nicht aufgeklärt, so. Ja, das könne ja daher kommen. Und so genau wissen wir das ja auch nicht, wo ich so denke, so, hä? So, was? So, also, wieso wissen wir das nicht so genau, wo es herkommt? Wir wissen das.
Na, der Postillion hat heute gesagt, Trump ist eine Erfindung der Chinesen, um Amerika platt zu machen.
Ich mag den Postillion.
Ich auch.
Der ist immer so schön. Ja, das fand ich dann auch, also ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie zu egal. Nächster Tweet. Bei dir im Kindergarten hilft doch eine Frau aus der Nachbarschaft aus, oder?
Ja, nicht? Frau Nachbar.
Wie heißt die denn?
Nachbar.
Ja, sie wohnt nebenan, aber wie heißt sie?
Nachbar.
Spoiler, sie heißt Frau Nachbar und mein Kind hält mich jetzt für einen Vollidioten.
Ja, ich meine, Nachbar willst du echt nicht heißen, nee, ja? Ja, also.
Ja.
So, der Teenager hat sein Zimmer aufgeräumt. Ich wiederhole, der Teenager hat sein Zimmer aufgeräumt. Das ist keine Übung. Es geht los. Und sie fangen mit den Kindern an. Schreibt von Norden her.
Ja, Hashtag Weltordnung. Das, man darf nicht vergessen, es gab ja diesen Tag, wo irgendwie...
Ist eine Hose gegangen.
Ja, stimmt.
Ist ja nicht passiert, oder?
Hast du gemerkt? Nee. Der Chat ist heute langsam. Ja. Ah, ja.
Der ist von dir.
Charlie,
der
ist gut. Twittert massiver Preisverfall bei Wertpapieren, weil es gibt jetzt 20% Rabatt auf Toilettenpapier.
Wertpapier, super.
So, Gabi Fischer kannst du mal machen.
Carly Fischer, kann ich vorlesen? Friedliche Demo mitten in München im Englischen Garten, vorbildlich in Sachen Abstand, Nummer 108, rechts vorne. Es handelt sich um eine Schafherde.
Genau, es ist so scharf. So.
Und das vorne rechts hat eine große 108 in hellgrün aufgesprüht.
Ins ja, genau. Super. Das ist so Symbolbild. Falls irgendwer ein Symbolbild für diese komischen Corona-Alu-Kartoffeln sucht, ich glaube, das ist halt sehr schön. Ja.
Alu-Kartoffeln ist gut.
Oder Folienkartoffeln. Ich finde ja Covidioten eher irgendwie Covidioten, aber der ist halt eher so ein bisschen auch
atheistisch. Nee, es gab noch einen anderen.
Weiß nicht.
Ist egal.
Weiß ich nicht.
Aus den eBay-Kleinanzeigen hast du noch was?
Ja, eBay-Kleinanzeigen, die haben eine getwittert. Interessant, bei uns verkauft ein Bill Gates gerade Mikrochips, die er nicht mehr braucht, weil die Weltverschwörung leider aufgedeckt wurde.
Ja, einer der hat der nächste, den lese ich mal vor, weil das ist mir am Wochenende beim Frühstück beinahe passiert. Viele Leute fragen sich ja, wie lange Eier kochen müssen. Eier müssen immer so lange kochen, bis du beim Essen aufspringst mit Scheiße, die Eier.
Nee, die müssen 3 Minuten kochen. Woher weißt du, wie lange 3 Minuten sind? Ja. Ich hab das im Gefühl.
Kennst du den Loriot?
Weißt du? Na, das ist Loriot gewesen, was ich gerade gemacht habe.
Ja, stimmt, sie hat es im Gefühl, ja.
Ja, ich hab das im Gefühl. Das ist Loriot, das ist der, den zitierte ich gerade, diesen Loriot-Gag. Das Papakind hat getwittert, aka Frau Schnack. Damit die Kinder nicht geil sagen, haben wir ihnen nun das Wort famos nahegelegt. Nun natürlich bei jeder Gelegenheit famoser Scheiß.
Der ist echt schön. Und der letzte, der ist ja ganz vor kurzem erst reingekommen.
Genau, der kam
der durch F1. Ist ja nach der Redaktionsbesprechung reingekommen.
Ja.
Papa, woran erkennt man, dass jemand Hai ist?
An der Rückenflosse.
Drogenaufklärung. Ich habe voll drauf. So, abgehakt.
Ja, abgehakt.
Weil wir gerade bei Twitter waren, da können wir den nächsten Tweet, den haben wir aber rausgelöst, weil er nicht direkt so witzig oder
weil es irgendwie ein extra Tweet irgendwie ist. Und
der verdient es extra erwähnt zu werden. Es handelt sich um ein Bild aus einem ICE-2-Wagen. Nee,
aus einem IC2-Wagen. Vorsicht, das ist was anderes.
Habe ich ICE gesagt?
Ja.
Das E bitte weg, ja? Aus einem IC2-Wagen.
Ja.
Die haben ja im unteren Bereich ein riesiges Fahrradabteil und sie haben halt vor den Fenstern die Fahrradbefestigungsbügel und davor auch auf dem Fußboden Fahrradmarkierung und in der Mitte halt den Weg für die Fahrgäste.
Ja.
Und der
Twitter-Algorithmus.
Hatte den Text dazu, zweifelhafte Kennzeichnung. Im IC2 gibt's jetzt getrennte Fuß- und Radwege, um Abstandsregeln einzuhalten. Und dieses Bild hat Twitter inhaltlich dahingehend verändert, dass sie eingeblendet haben, Vorsicht, zweifelhafter Tweet, mehr Informationen unter help.twitter.com. Ja. Ich würde sagen, Da hat die KI völlig versagt.
Yep.
Völlig. Ja, Satire oder sowas geht halt nicht automatisch zu erkennen. Fertig. Das ist es. So läuft das nicht.
Allerdings möchte hier einer im anzweifeln, dass das ein IC2 ist.
Ah Gott, das ist scheißegal an der Stelle.
Nee, das ist tatsächlich. Und es könnte ein Steuerwagen sein, das ist noch ein bisschen unklar. Wenn, dann ist es ein IC2 Steuerwagen, aber die haben, glaube ich, auch nicht. Meiner Meinung nach.
Ja, darum geht's doch nicht.
Meiner Meinung nach ist das auch tatsächlich ein Regionalbahnwagen, aber ja.
Es geht um das Versagen dieses Twitter-Zeugs. Und ich könnte es noch tolerieren, wenn ich ganz freundlich bin, wenn sie es drunter geschrieben.
Ja.
Sie haben das Bild verändert. Ja. Das geht nicht. Da bin ich algerisch.
Algerisch. Wir haben es heute mit dem Versprechern, aber auch.
Nee, der war geplant.
Ach so.
Der war geplant.
Kommen wir zu Corona.
Ja, hatte ich ja schon angesprochen beim Restaurantbesuch. Ne? Also Restaurantbesuche sind ja wohl
wieder erlaubt.
Ja, aber sind auch gefährlich.
Ja.
Dazu alles passt.
Gefährlich.
Es ist alles gefährlich, ja. Dazu passt, dass der Lauterbach heute auf eine Studie verwiesen hat. Ich habe die aber nicht gelesen, wonach das Infektionsrisiko in Räumen circa 18 Mal höher ist als im Freien.
Ja, aber Karl Lauterbach kann ich irgendwie auch mittlerweile irgendwie nur noch schwer ertragen. Weiß ich nicht.
Ja, der wohnt doch bei Lanz.
Ja, erstens das und.
Der wohnt in Talkshow-Studios.
Ja, erstens das und zweitens, der ist immer so, weißt du, das ist so. Ich weiß nicht, hast du die aktuelle Corona-Episode vom Alternativlos schon gehört? Nee, ne, bist du nicht gekommen, du hast Holgi gehört. Nee, bin
ich
nicht gekommen.
Ja. Ich habe heute Holgi gehört, ja.
Nee, ich dachte so, ich habe die extra gehört, weil ich dachte so, dann kann ich mich mit Frank darüber unterhalten.
Doch, schade. Ja, die kam gestern Abend zu spät rein.
Echt, okay. Nee, die kam mir, ich war ja gestern auch irgendwie bis 1 Uhr wach, stimmt. Ich war ja so lange wach.
Ich war auch lange wach, aber ich hatte noch was anderes. Ich muss mal meine Playback-History gucken. Was habe ich denn da gestern noch mehr reingezogen?
Weiß ich nicht.
Schulsprecher vielleicht?
Ja, den Schulsprecher habe ich noch gehört. Der war interessant. Das war interessant zu hören, wie es in Schulen läuft. Das fand ich sehr interessant. Ja, doch, die beiden.
Das ist halt so viel. Frank hat das, glaube ich, im Alternativlos gesagt, so, die Epidemiologen kommen halt und sagen so, ja, lasst uns das mal alles auf Null drücken, machen wir noch 3 Monate Lockdown, aber dann kommen halt die Ökonomen und sagen so, dann ist unsere Wirtschaft völlig tot, und dann kommen halt die Psychologen und sagen so, finden wir jetzt nicht so cool, und du musst halt immer irgendwie einen Kompromiss zwischen diesen drei Sachen finden, also. Und deswegen, Lauterbach finde ich mittlerweile echt ein bisschen problematisch, weil er das halt nur durch die epidemiologische Brille sieht. Und das.
Also ich kann Lauterbach nicht mehr ganz so ernst nehmen, seit er keine Fliege mehr trägt.
Das ist jetzt aber auch nur Kism, Frank.
Ja, klar. Ja, also in Leer haben wir halt den Fall, dass ein Restaurant nicht mal für den Normalbetrieb geöffnet hatte, sondern wie ich erfahren habe, hatte der seine Geschäftspartner zur Wiedereröffnungsfeier eingeladen. Angeblich unter Wahrung aller Hygienevorschriften, aber es sind 18 Menschen mittlerweile erkrankt. Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet, dass sich mittlerweile auch die Polizei wohl dafür interessiert.
Ja, ja.
Das heißt, hier nach einer Restauranteröffnung in Niedersächsen Leer gab es etliche Corona-Infektionen. Sollte sich herausstellen, dass am Abend gegen die Auflagen verstoßen wurde, drohen nun nicht nur dem Wirt, sondern auch den Gästen Geldstrafen. Das hat das niedersächsische Gesundheitsministerium am Montag angekündigt.
Ja.
Ja, aber ich wollte noch zu diesem auf Null drücken der Infektion oder so sagen, Der Virus ist ja damit nicht weg.
Ja, ja, eben.
Das ist ja das, dieses, den Infektionen und so, na, das, und das kannst du auch nur hinkriegen, wenn die Regeln eben eingehalten werden. Und selbst dann wirst du es nicht auf Null kriegen. Und der verschwindet jetzt, dadurch nicht, jetzt, dass er aus der Statistik rausfällt, ne?
Ja, und was ich jetzt irgendwie schwierig finde, ist, hast du die Situation in Berlin heute mitbekommen? Mit dem R-Wert in Berlin?
Ja, der ist hoch, auf 1,3 oder so, ne?
Ja, hast du den Hintergrund dazu mitbekommen?
Nee.
Ja, das sind Zahlen, die keiner nachvollziehen kann und die auch nur in der Gesundheitsverwaltung vorhanden sind. Das RKI hat andere Zahlen und da ist der Wert irgendwie unter 1 und auch der Wert bei Pavel ist bei 0,95. Und keiner weiß, wo dieser große Wert herkommt. Und es gibt jetzt auch einen Bericht, der ist allerdings nicht von heute, der ist irgendwie von Donnerstag in der Berliner Zeitung, wo mehrere nicht genannte koalitionsinterne Kreise sich mal über die Gesundheitssenatorin aufregen und irgendwie auch rauskommt, so, naja, die hat deswegen irgendwie fast alles vom Blatt abgelesen, weil das meiste, was sie verkündet hat, hat gar nicht sie ausgearbeitet, sondern irgendwie die Corona-Spezialstelle beim Bürgermeister. Also das ist so Berliner Verwaltung in der Nutshell, so. Jetzt auch Corona-mäßig total gefloppt, so. Also, da gibt's einen schönen Berliner Zeitungslink.
Ja, da schreibe ich gerade Berliner Zeitung davor.
Ja, da muss ich noch einen Titel machen. Ja, das mache ich noch.
Ist schon erledigt.
Ah, hast den Titel auch gepackt. Ah, danke.
Ja, ich habe heute Nachmittag mit einem Freund telefoniert. Und der sagte eben auch, diese R-Zahl, da gibt's sogar, hat er auf den RKI-Seiten sogar eine Formel für gefunden.
Ja, ja.
Da gehen fürchterlich viel Werte ein.
Ja.
Und er wollte die mal nachrechnen. So ein kleiner Amateur-Mathematiker.
Ja, ja.
So ein nerdig. Ein bisschen, ja. Der wollte das mal nachrechnen und wollte mal wissen, was da genau eingeht. Na, Tim hatte ja gesagt, der V-Faktor ist viel schlimmer. Das ist dieser, wie viel Verschwörungstheoretiker zeugt ein Verschwörungstheoretiker? Wie viel infiziert der? Der V-Faktor würde ihn viel mehr interessieren.
Sehr schön.
Fand ich auch ganz witzig. Ja, aber über den Witz hinaus, ne? Wie gesagt, wir können natürlich mit diesen Masken, also die Masken haben offensichtlich einiges gebracht.
Ja.
An verminderten Neuinfektionen.
Ja.
Aber wir werden das nicht auf Null kriegen.
Nee.
Und ich bin gespannt, was passiert, wenn jetzt diese Lockerungen, die Reisetätigkeit wieder einsetzt. Ja. Das Schlimme ist, finde ich, dass das Wiederanziehen der Maßnahmen wird natürlich schwieriger, ne?
Ja, wenn wir mal gucken, Deutschland hat hier insgesamt hier, ich bin jetzt bei den Zahlen von Pavel auf pavelmeier.de. Vielleicht Covid, vielleicht Risk. Leute, die das nicht können, guckt euch das mal an, das ist ganz lustig. Berlin ist da heute um einen Rang gefallen auf 129. Also im Bundeslandvergleich hat allerdings auch ein R-Wert von 0,95. Ist jetzt unter den Bundesländern auf Platz 6.
Berlin?
Ja.
Waren wir nicht schon mal tiefer?
Ja, wir waren schon mal tiefer. Das ist, wir sind in den letzten Tagen eher nach oben gegangen in der letzten Zeit. Ich sehe das, hier Alex guckt da immer rauf und die meint so, ist Berlin, das sieht so nicht so gut aus, so. Also im Moment geht's wieder, aber so, ja, so ein paar Bezirke so, hier Lichtenberg hat 16 Ränge nach oben geklettert. So. Friedrichshain-Kreuzberg ist im Moment jetzt schon auf Position 64, hat einen R-Wert von 1,5, hat irgendwie in den letzten 7 Tagen 22 und davor 13 gehabt.
Weißt du, was mich an dieser ganzen Sache so stört?
Was
das
denn?
Ist dieser Zahlenfetischismus. Keiner weiß so genau, wo die herkommen. Es heißt dann immer, ja, Meldeverzug am Wochenende. Deswegen gibt's dann später wieder höhere Zahlen. Wenn ich zum Beispiel die Heute-Sendung des ZDF sehe, dann kommt immer, diese Tafel hoch, wir haben so und so viel Infizierte, so und so viel Genesen und so viel Tote.
Kommt die noch?
Ja, die kommt noch.
Okay.
Und mich würde viel mehr interessieren, wie viel Neuinfektion und wie viel derzeit als Corona-Patienten geführte Leute haben wir.
Weil das muss ich mal dazu sagen, das kommt in der Tagesschau schon seit 2 Wochen oder so nicht mehr.
Das ist richtig. Ja, und das ärgert mich auch. Das ist, weißt du, dann sollen die das an den Wetterbericht von mir raus ranhängen.
Ach so, was ärgert dich, dass es kommt oder dass es nicht mehr kommt?
Dass es kommt. Es sagt so wenig aus für mich, weißt du? Weil ich hab die Zahl vom Vortag nicht. Es ist allenfalls die Zahl der Neuinfektionen, die eine Tendenz aufzeigen kann. Und ja, ich würde aber gerne
kann man
wissen,
auch nachgucken, ne?
Ja, wozu zahle ich denn Gebühren, ne? Das können die doch für mich machen.
Die sagen, das machen die ja auch mit Veränderungen und so.
Ja, aber also, ich würde gerne wissen, ich muss immer per Hand ausrechnen, so und so viel Infizierte, so und so viel Genesene. Daraus kann ich dann ungefähr ableiten, wie viel derzeit im Gesundheitssystem mit Covid-19 geführt werden.
Ja.
Und das interessiert mich eigentlich.
Active Cases 11.
Ja.
Active Cases ist das, ne?
Das müsste Active Cases sein. Bist du bei Johns Hopkins?
Nee, Verdometer.
Ach,
Da sind wir bei 11.657.
Das ist nicht viel für ein 83-Millionen-Volk. Nee, das eben ist nicht viel. Und ich finde, wir sollten diesen guten Zustand nicht mit übertriebenen Lockerungsmaßnahmen verspielen. Weil wenn die Welle jetzt wirklich losgeht, weil wir zu weit lockern, das wieder anzuziehen, das gibt erhebliches Knirschen.
Keine Ahnung, also ich sag mal so, wir haben jetzt hier irgendwie neue Fälle. Gut, das ist jetzt hier wieder, müsste ich mal gucken, was heute ist. Gestern waren es irgendwie, also wir sind so jetzt die ganzen letzten Wochen immer so bei, ja, um die 500 neue Fälle pro Tag, deutschlandweit gewesen. Und ich glaube, wir müssen auch wirklich davon uns verabschieden, dass wir das Ganze, diese ganzen Einschränkungen, die wir haben, deutschlandweit aufrechterhalten können. Es geht einfach irgendwann nicht mehr. Wir haben irgendwie so viele.
Na, also die Maskenpflicht im Supermarkt, in öffentlichen Verkehrsmitteln kannst du aufrechterhalten.
In Städten, wo es seit 4 Wochen keine Neuinfektionen gibt?
Ja, das ist die Frage, ob man das Bundesgebiet da auseinanderdividiert, ne? Ob man sagt, okay, der Landkreis Greiz, der darf das, der Landkreis Geldersheim darf das, in Husum dürfen sie das. Das ist ja jetzt schon schwierig. Du weißt ja nicht, wenn du von Berlin aus in ein anderes Bundesland fährst, fahr mal aus der Stadt raus nach Brandenburg, da weißt du nicht, ob du in Brandenburg dasselbe darfst, was du in Berlin darfst. Ja. Und wenn du das noch runterbrichst auf Landkreisebene womöglich, ja, ey, dann wird's ja total kompliziert.
Ja, aber
dann steht ja da nicht willkommen im Land der Frühaufsteher, da steht dann willkommen bei Maske tragen, das. Ey, ja, das geht stimmt nicht.
Das geht keine
nicht.
Ahnung.
Toller, das ist nicht handhabbar.
Ja, aber das
Problem, du hast einen Handwerker, der da in mehreren Landkreisen arbeitet, der muss für jeden Landkreis andere Regelungen im Kopf haben. Nee, das geht nicht.
Ja, also, ich sag mal, so muss, in Berlin ist es klar, dass es immer berlinweit geregelt wird, aber wir haben ja teilweise unglaublich große Landkreise. Keine Ahnung, wo ja auch, keine Ahnung. Ich finde das halt irgendwie schwierig, so irgendwie Städte, wie Cottbus zum Beispiel. In Cottbus gibt es seit 4 Wochen nicht einen Corona-Fall und die müssen sich an sämtliche Maßnahmen halten. Wenn du irgendwann Pech hast, kommt einer und geht irgendwie vor das Verfassungsgericht und sagt hier, ey, hier, Maßnahmen sind nicht mehr verhältnismäßig und das Verfassungsgericht sagt ja.
Na,
dann hast du
erst naja, das ist ja das ist ja der Ansatz, den Bodo fährt. Ne? Bodo sagt ja, wir haben hier in Thüringen so eine Situation und wir können aufmachen. Und der fängt sich eine Menge Gegenwind ein, deswegen.
Ja.
Ah, also ich möchte das nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ich finde dieses Zerfasern so blöd.
Ja, aber du kommst halt auch nicht drum rum. Also ich glaube, das ist halt. Wir haben halt, also ich glaube, so einheitlicher Regelsatz für ganz Deutschland, nee, wird halt nicht funktionieren. So, Ich meine, funktioniert ja schon deshalb nicht, weil wir das nie hatten. Ne, also
hatten wir ja nie. Die Bundesländer hatten ja immer leicht unterschiedliche Regelungen.
So, ne? Klammer auf, hier in Berlin waren die Bücherläden nie zu. In anderen Bundesländern wie Bayern war das durchaus mal der Fall.
Ne, also. Ja, wobei ich mich immer gefragt habe, was in einem Buchladen so viel anders ist als in der Drogerie oder so. Ne, also
ja, aber was ist
Verkaufspersonal und Kunden. Ja, wie
was? Ja gut, aber die Drogerien hatten die ganze Zeit überall offen, auch in Bayern.
Ja,
oder worauf
ja, aber, du hinaus? Ja, aber warum, wenn ich die Drogerie aufhabe, warum habe ich dann den Buchladen zu?
Weil,
das kannst du eigentlich nicht vermitteln.
Ja, doch, Drogerie kannst du schon vermitteln. Das sind ja Waren des täglichen Bedarfs, die du da kaufst. Die es so teilweise auch nicht im Supermarkt gibt.
Ja, okay. Ja.
Also Windeln, Babynahrung. Kosmetikartikel in unterschiedlichsten Sachen, wo man jetzt sagen kann, ja, braucht man nicht immer, aber ja, über 3 Monaten brauchst du denn schon irgendwann mal auch was es nur in der Drogerie gibt. So.
Ja, okay.
Das, ne, also, ja, klar kann man jetzt sagen, so, ja, dann fahrt halt in irgendeinen großen Kaufland, wo es das irgendwie auch gibt, ja, weil die riesen Angebote haben, aber
das
finde ich dann auch wieder komisch.
Ich sehe das eigentlich mehr als einen Nebenkriegsschauplatz. Also,
ja, definitiv.
Das ist irgendwie klein.
Ja.
Die Frage, das, was du angesprochen hast, natürlich, es kann Landkreise geben, in denen ist lange nichts passiert, ne? Ja, gut.
Ja, und wir müssen mal gucken, ne? Ich meine,
welche Gefahr geht denn jetzt von diesem Landkreis oder kann von diesem Landkreis ausgehen, wenn dort die Maßnahmen gelockert werden?
Ja, das stimmt, da könnten dann wieder Infektionsherde auftreten, ja, das ist schwierig.
Da fährt einer rein, ja. Hustet irgendwo auf dem Marktplatz einen anderen an und schon hast du,
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, ja.
Das Blöde ist, dass wir an vielen Stellen mit Wahrscheinlichkeiten operieren. Und das sind halt
ja,
keine.
Ja, das machen wir halt immer.
Das ist spekulativ. Ja.
Ich weiß nicht, ob das spekulativ ist. Ich meine, das kann man alles rechnen, ne? Also. Finde ich auch so schön, ne? Es gab ja wohl irgendwie, irgendein Microsoft-Mitarbeiter hat sich irgendwie mal an das Modell gesetzt, was irgendwie die Briten irgendwie haben, um so eine Simulation zu berechnen. Und der hat das zweimal durchlaufen lassen, hat das zwei oder dreimal durchlaufen lassen und dann kam immer was anderes raus. Weißt du, was er daraus geschlussfolgert hat? Modell ist kaputt, so kann man das nicht rechnen, alles bescheuert. Weißt du, was das Problem war?
Ja,
er hat das Manual nicht gelesen, weil irgendwie da ist Zufall mit drin, das ist schon richtig, dass da immer was anderes rauskommt, das musst du halt irgendwie 50 Mal oder 100 Mal laufen
natürlich
lassen.
Natürlich ist da Zufall drin.
Und Median bilden. Und
also im realen Leben ist da natürlich auch Zufall drin, wem ich begegne, wer mich anhustet oder nicht anhustet oder an wem ich zu dicht vorbeigehe, das ist es halt, das Ding siehst du halt nicht.
Nee, und aber ich glaube, wir müssen uns irgendwie mal Maskenpflicht. Ich finde sie halt nervig, aber ich glaube, das finden sie alle.
Dann spiel doch mal bitte den Steinmeier ein. Der hat ja zur Maskenpflicht was gesagt. Ja. Unser Bundespräsident.
Ich bin selbst medizinischer Laie, trotzdem traue ich mich zu behaupten, dass unter den Gesichtspunkten des Virusschutzes der vielleicht manchmal unbequeme und lästige Mundschutz jedenfalls empfehlenswerter ist als der Aluhut.
Ja, das auf jeden Fall.
Steini, danke. Klare Ansage.
Ja, klar.
Er ist lästig, klar. Der ist, neulich war das Wetter mal ein bisschen wärmer. Da fand ich auch wesentlich unangenehmer als bei kühlem Wetter.
Ja.
Also,
ja, und dann,
der Mitteleuropäer ist da nicht dran gewöhnt. Der Asiat,
nee,
so der trägt den ja häufiger.
Ja, eben, ja.
Und der Asiat trägt ihn dann, wenn er krank ist.
Genau.
Oder sich krank fühlt, damit er die anderen schützt.
Oder wenn halt irgendeine Welle ist, dann tragen
die. Ja, okay. Die
so, das ist halt.
Aber das ist in Asien ist das ziemlicher Standard. Ja, ja. Ich meine, dass sie die teilweise auch gegen die Luftverschmutzung tragen, ist eine andere Sache.
Ja, ja.
Das ist dann doch wieder dein Selbstschutz.
Ja, ja. Das war auch so krass, ne? Der Presseclub meinte irgendwie, sie haben irgendwie 10 Leute angefragt, die irgendwie gerade in Deutschland sich befinden und über China, auch in China berichten, und alle haben sie abgesagt mit der Begründung, ja, nee, wir kommen nicht zu euch, nachher sagen wir was Kritisches und dürfen nicht mehr einreisen. Und den Einzigen, den sie gefunden haben, war dann irgendwie Frank Lee von der Taz, der irgendwie bis zum letzten Jahr irgendwie aus China berichtet hat und aber nicht mehr vorhat, wieder nach China zu gehen. Das fand ich mal krass irgendwie.
Das ist echt krass. Ja, das ist so freier Journalismus. Ja. Wenn du dich da selber so schon zurücknimmst, weil du Sorge hast, Ja, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, das Thema, schätze ich.
Mindestens noch irgendwie ein Dreivierteljahr oder so, bis wir einen Impfstoff haben, wird uns das noch beschäftigen. Wann kommt die zweite Welle? Um mal schlechte Laune zu verbreiten.
Nee, das ist ja nicht nur eine Frage der Laune, das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen, und ich möchte da keine Prognose wagen. Ich bin da kein Virologe, ich bin kein Mediziner.
Ja,
ich kann mir aber vorstellen, dass da im Herbst im Zuge der allgemeinen Erkältungswelle noch einiges kommt. Wobei, ich möchte bitte nicht Maske tragen müssen und dann eine Schniefnase haben.
Oh, das, ich habe das im
mit
Moment
Sicherheit
ist
scheiße.
Schön. Ich habe das im Moment, ist nicht schön.
Oh, das ist unangenehm. Also selbst als das muss für Allergiker,
ja,
muss das auch
ja,
ganz schlimm
ja,
sein.
Ja.
Ich habe ja das
Vor Glück, allen Dingen, wenn dann irgendwelche Leute kommen und sagen so, du hast genießt, du hast bestimmt Corona. Wo ich dann immer so denke, genau, das sind auch die Anzeichen von Corona, du Vollhonk. Sind sie nicht.
Ja, wer niest, hat Corona.
Nee, wer niest, hat kein Corona, weil das keine Anzeichen von Corona sind.
Nee, ist es nicht.
Ja. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, Hörtipp zu Corona auf jeden Fall das letzte Alternativlos. Da sagen sie auch viel zu Studien und wie man Studien liest, und sagen auch viel zu den Spinnern und was die so beeinflusst. Und ist mal wieder ein ganz spannender Rundumschlag.
Apropos Spinner, mir hat's heute einen Link auf ein Gespräch mit einem Mediziner, der mal an der Uni Mainz war, aber auf der falschen Seite ist, in meine Telegram-Box gespült. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, was man früher mit dem Nazi-Opa in der Familie hatte.
Okay, wieso?
War kein Familienmitglied, aber nahestehende Bekannte. Und ich möchte da eigentlich nicht drüber diskutieren, ne?
Wieso? Was ist? Mir fehlt der Kontext. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Sorry, ich habe das mit
meinem. Also mir ist ein Video ein Link zu einem Video in die Timeline gespült worden bei Telegram. Was man auf die Verschwörungsseite packen muss.
Okay, aber weil du meintest jetzt irgendwie Mediziner in Mainz. Ich habe irgendwie.
Ja, der Typ, der da interviewt wird, war ein Virologe, der an der Uni Mainz eine Weile gearbeitet hat. Angeblich renommiert. Ich weiß nicht, wo das Renommee her ist. Ich habe den Namen aber bei Google eingeworfen. Gibt nur Gegenstimmen. Und wenn du den YouTube-Kanal, wenn du dir da Kommentare.
Ah, okay.
Wenn du dir da die Kommentare unter dem
Video anguckst.
Video anguckst, das mache ich jetzt. Nee, warte mal.
Nee, okay.
Stopp. Dann weißt du auch, wo das herkommt, ne?
Ah, okay.
Die sprechen Bände.
Ah, okay.
Und ich habe da erstmal geantwortet, dass das nicht meine Welt ist, dass ich auf die Wissenschaft setze. Ich habe da keine Lust, mich mit denen auseinanderzusetzen, ne? Ey. Ja, das kann Bekanntenkreise urplötzlich treffen, habe ich daraus gelernt. Und zwar nicht auch eine Form von Corona-Infektion, aber mit der kann ich überhaupt nicht umgehen. Weil wir bei den Lockerungen waren,
ja,
versuche ich jetzt mal Eine Überleitung.
Ah, du willst eine Überleitung versuchen?
Ich will eine Überleitung zum nächsten Thema machen, weil bei den bei diesen Lockerungen soll ja auch der Reiseverkehr gelockert werden.
Ja.
Und ich habe heute mal auf die Ankunfts- und Abflugtafeln in Schönefeld und Tegel geguckt.
Ja.
Und ich habe in Tegel 6 Abflüge und 6 Landungen gefunden.
Wow.
Und in Schönefeld, und in Schönefeld auch.
Okay.
Und darunter ist eine Pause von 12 bis 15 Uhr in Tegel, wo gar nichts läuft.
Alter.
Ach, Rede. Unsere Bekannten, die wir am Wochenende getroffen haben, die in Spandau wohnen, denen fehlt förmlich was. Die finden es bedrückend still auf ihrer Terrasse. Ja, es ist, ja, Tegel wird wohl vorzeitig geschlossen. Die wollen am 15. Juni das Ding wegen Nichtbenutzung wohl schließen und zu sagen voraussichtlich oder vorübergehend, das vorübergehend kannst du streichen, das ist eine herrliche Methode, eine herrliche Gelegenheit, das Ding zu schließen. Das nimmt auch diesen wir müssen Tegel weiter betreiben, Fuzzis, dann den Wind aus den Segeln.
Die sind ja eh nicht ernst zu nehmen, oder? Ich meine,
das ist FDP, ne? FDP geführt.
Ich meine, mal wieder.
Da brauchst du das mit dem Ernst nehmen ja nicht groß zu sagen, ne?
Ey, aber weißt du, wen du in Berlin auch nicht mehr ernst nehmen kannst? Die CDU. Das ist doch nur noch peinlich, was da rauskommt.
Dieser Dräger, ne?
Ja, gut, den konntest du doch nie ernst nehmen. Aber, ja, meine ich. Genau den Dräger meine ich. Ja.
Ja, also Tegel wird am 15. Juni dann zu. Das Sechseck ist ja bereits jetzt schon geschlossen. Die Flüge werden ja alle über diese Aluminiumhalle abgewickelt.
Ah, okay.
Soviel ich weiß, kommst du als Normalbürger gar nicht mehr ins Sechseck rein. Ja, das war's dann, ne?
Ja.
Ich bin gespannt, was am 28.07. passiert, wenn ich den BER testen will oder soll.
Wieso? Das ist doch abgesagt worden.
Sind die Tests abgesagt? Nee, die haben noch einen Test, die haben doch einen gemacht mit ein paar Angestellten und Bauarbeitern.
Soweit
und
ich denke, weiß, das Ding läuft. Hieß es.
Wollen sie ohne Testbetrieb starten?
Ja.
Oh, schade.
Das reicht, sie sagen, na, wir haben haben im Moment nicht so viel und deswegen haben wir genug Mitarbeiter und wir sagen den Test mit Personen ab und machen das nur mit Mitarbeitern.
Soweit ich weiß, ist
der Test abgesagt.
Es ist natürlich, die haben in gewisser Weise, in Anführungsstrichen, das Glück, dass im Moment eben nicht die normale Anzahl von Fluggästen da auf sie einstürmt. Ja, und wenn der Flugbetrieb langsam wieder in Gang kommt, wenn die Lufthansa erstmal wieder ihr Geld hat, dann läuft das ja auch langsamer an. Das heißt, es ist natürlich für die Inbetriebnahme dann so eine schleichende Inbetriebnahme, das kommt ihnen natürlich mächtig entgegen.
Ja,
Tegel wird also geschlossen. Schade. Aber ich bin ja auch Westberliner, ich darf da schade sagen.
Ja, so ist das manchmal.
Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil gefällt, das musst du mir erklären. Das
ja.
ist eine Thematik, da stecke ich nicht so drin. Erklär doch mal.
Mir fällt es auch so ein bisschen schwer, da Worte zu finden.
Also es ist ein Urteil zur Änderung des Geschlechtseintrags.
Ja, und es ist auch noch nicht...
In Dokumente oder in Personalpapiere, nehme ich an.
Im Geburtsregister. Es hatte geklagt...
Ja gut, das ist die Basis von allem. Ja,
genau. Okay. Also es hatte geklagt, eine nicht-binäre Person, die hatte... Also das Verfahren ist auch schon älter als das Personenstandsgesetz, also es ist noch ein relativ altes Verfahren, aber der Bundesgerichtshof hat dieses Verfahren jetzt zum Anlass genommen, darüber mal zu urteilen, ob man denn jetzt als, Achtung, jetzt Content Notification, jetzt kommt hier irgendwie relativ hässliche, eklige Sprache zum Ausdruck. Der Bundesgerichtshof spricht hier von, Achtung, es ist wirklich völlig absurd, von lediglich empfundener Intersexualität und meint damit Nicht-Binarität. Und jetzt so, what? Ich habe das so gelesen und dachte so, wollt ihr mich verarschen?
Ich stutzen.
So, der Verfassungsblock, schreibt auch so schön, es gibt einen schönen Artikel, das ist der erste, den ich auch verlinkt habe vom Verfassungsblog, und da schreibt das Verfassungs Blocks so schön, eine Frage, die sich im Lichte dieser Gesetzesreform stellen, betrifft die Auslegung der Formulierung Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. Daran entscheidet sich, wer von den neuen Regelungen Gebrauch machen und über den Paragraph 45b Personenstandsgesetz den personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag ändern oder löschen lassen kann. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts wird ganz überwiegend so verstanden, dass er das selbstidentifizierte Geschlecht in den Mittelpunkt stellt. Klammer auf, zum Beispiel hier, hier, hier und hier, Klammer zu. Also der Verfassungsblock führt gleich erstmal vier Quellen dafür an. In Anknüpfung daran wird vielfach argumentiert, dass der Paragraph 45b Personenstandsgesetz verfassungskonform beziehungsweise verfassungsakzeptorisch, also das heißt verfassungsgemäß ausgelegt werden müsse. Der Begriff Varianten der Geschlechtsentwicklung wäre dann ebenfalls mit Blick auf das selbstbestimmte Geschlechtsidentität nicht unter Bezug auf somatische Zustände zu bestimmen. Mit anderen Worten, auch trans- und nicht-binäre Personen können diesen Paragraphen nehmen. So, jetzt kommen wir zum Bundesgerichtshof. Was sagt der Bundesgerichtshof? Anders jetzt der Bundesgerichtshof. Unter Berufung auf die klassischen Auslegungsmethoden kommt er zu dem Schluss, dass § 45b Personenstandsgesetz an das Fehlen einer eindeutig weiblichen oder männlichen körperlichen Geschlechtszuordnung anknüpft. Fälle der nur empfundenen Abweichung des eigenen vom eingetragenen Geschlecht sollen somit gerade nicht umfasst sein. Auf Basis dieses Ansatzes können Personen, denen, wie die antragstellende Person, körperlich das männliche oder weibliche Geschlecht zugeschrieben wird, nicht über § 45b Personenstandsgesetz die Streichung ihrer Geschlechtsangabe oder den Eintrag divers erreichen. Was schon mal ein bisschen komisch ist, weil...
Also das Ganze
was ist jetzt schon deshalb hast, komisch,
klingt weil... nämlich so nach, ey, Hose runter.
Ja. Erstens, zweitens...
Das ist von Merkmalen die Rede und das klingt nämlich nach Hose runter.
Und was halt auch total absurd ist, ist, dass das Fehlen einer eindeutig weiblichen oder männlichen körperlichen Geschlechtszuordnung nur denn
Hose können, muss runter.
Ja, der Witz ist aber, dass Paragraph 45b PSTG ja auch eine Änderung nach weiblich oder männlich erlaubt. Schon das widerspricht irgendwie dem Gesetzestext. Also ja, und
also offenbar, also so wie ich das verstehe, gibt es da auch einen Konflikt zwischen diesem dem PSG und dem TSG.
Ja, den gibt es ja irgendwie nicht immer. Zusammen. Ja, ne? Den gibt es schon immer. Das liegt halt daran, dass die CDU damals einen absoluten Minimalkonsens Konsens wollte und es gibt ja auch die schöne Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, wo ja auch schon darauf hingewiesen wird, so, wir haben schon von Anfang an irgendwie gesagt, dass das irgendwie schwierig ist und so, also schon im Gesetzgebungsverfahren hieß es, naja, da wird es Folgekonflikte geben und es ist ja irgendwie auch schon bedenklich, dass es irgendwie nach nur einem Jahr, dass es das Gesetz gibt, schon einen höchstrichterlichen Beschluss gibt und der dann aber auch noch irgendwie längst bestehende Urteile des Bundesverfassungsgerichts ignoriert und das Medienecho ist quasi null. Daran siehst du auch mal wieder, wie wichtig irgendwie Transleute sind. Die können wir getrost für den Bus fallen lassen, weil das ist uns in der Gesellschaft völlig egal. So, und es ist... Ich glaube, das hat nicht auch
aus der fehlenden Regelung für diesen Eintrag da gleich sagen, die sind uns völlig egal. Ich glaube, das ist ein bisschen hart.
Na wieso? Der Bundesgerichtshof urteilt totalen Schwachsinn und niemand berichtet darüber. Da merkst du wieder, oder niemand außer irgendwie Leute von der Community, also im Verfassungsblock, das ist selber jemand, der sich da viel mit auseinandersetzt, weil er selbst betroffen ist. Queer.de berichtet drüber. Ich glaube, selbst im Queerspiegel, im queeren Teil vom Tagesspiegel habe ich dazu nichts gefunden. So, die Taz berichtet darüber auch
nicht. Hast du mal in der Bildzeitung geguckt?
Komm, jetzt wirst du unsachlich.
Nee, natürlich ist das
und
ein
das
Thema,
ist so,
was nicht
und, groß auch, so, steht. Ja, und sie gehen halt wieder auf diese komische Schikane. Also ich habe mir dieses Urteil auch komplett durchgelesen. Und du kannst halt irgendwie, weiß ich nicht viele, ich glaube so 5 oder 10 oder so und du kriegst halt nur das Kotzen, weil das ist auch so alt geschrieben und sie berufen sich denn auf diese Chicago-Konvention, die wo sie halt irgendwie dieses Variante der Geschlechtsentwicklung von ablesen wollen und wir müssen halt wirklich dazu kommen, dass wir wie in vielen Ländern auch, dass halt einfach eine völlig fucking normale Sache ist, dass sowohl Transpersonen als auch Interpersonen als auch nicht-binäre Personen einfach zum Standesamt gehen und sagen, schönen guten Tag, ich will jetzt ab sofort so und so heißen, können Sie bitte das und das ändern, fertig. Das geht in Österreich, das geht in den Niederlanden,
ja,
in
Deutschland führt das gar nicht hin. Was ist denn daran auch so schlimm, dass das derzeit noch nicht so ist? Mit welchen Argumenten, ich wüsste gar nicht, mit welchen Argumenten man das verhindern sollte. Weißt du, das ist doch, ich meine, ich gehe da hin, ich sage, ich bin jetzt so, ich will jetzt so heißen und fertig. Ja, und da gibt's ein Gesetz oder da gibt's eine Regelung. Nee, das darfst du nicht. Hä? Ja. Wem schade ich oder wen beeinflusst denn diese Entscheidung überhaupt? Ja. Das ist doch wirklich nur meine einzige.
Das sehen involviert. Viele cisgeschlechtlich, das sehen viele heteronormative Cis-Personen leider anders. Und also hier jenseits der Objektivität, also der Verfassungsblock-Artikel, da ich muss das einfach nochmal zitieren, weil es so schön ist. Der biologische Essentialismus des Bundesgerichtshofs stellt also ein besonders deutliches Beispiel für die Kategorisierungsdrang des Personenstandsrechts einer vermeintlichen Objektivität dar. Ein Sonderfall ist er aber nicht. Ein grundsätzliches Umdenken weg von Regulierung, Pathologisierung und Fremdbestimmung muss daher erst noch erstritten werden. Jedenfalls solange Geschlecht als eine anhand objektiver oder objektivierender Maßweise belegbar und nach cisnormativen Maßstäben verständliche Tatsache aufgefasst wird, kann der Kategorisierungsdrang des Personenstandsrechts nicht überwunden werden. Ne, also wir müssen halt weg von diesen, so ja, wir können irgendwie mit irgendwelchen zwei Gutachten können wir irgendwie nachweisen. Und der Witz ist, weißt du, was der Bundesgerichtshof jetzt dieser nicht-binären Person gesagt hat? Sie soll doch bitteschön das TSG nutzen und es kann ja nicht sein, dass das TSG nicht die Möglichkeit gibt, dass es nicht auch divers nach divers geändert werden kann und deswegen muss es jetzt irgendwie zwei Gutachten einholen und das übers TSG machen und dafür ist eine Regelungslücke und die müsse geschlossen werden. Was? Du musst dann halt irgendwie vor irgendwelchen Gutachtern belegen, dass du irgendwie divers bist. Das ist wohl.
Ja, sag mal.
Und diese Gutachten sind schon bei männlich und weiblich wohl total absurd.
Dazu habe ich eine Frage.
Schwierig.
Wenn ich habe mit dem Wort divers an der Stelle ein Problem, weil ich nicht genau weiß, was sich dahinter in dem Kontext verbirgt. Wenn ich sage, ich habe hier diverse Zeitungen.
Ja.
Dann habe ich da mehrere unterschiedlicher Couleur oder so. Ich habe Probleme mit diesem divers im Bezug
auf
nicht
das,
binär.
Ja,
kannst du mir das erklären?
Ja, das ist halt auch eine deutsche Wortschöpfung des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen der Achtung sogenannten dritten Option, die ja auch total bescheuert ist. Ne, als ob es irgendwie drei Geschlechter gäbe oder vier so.
Haben die da keinen anderen Begriff gefunden?
Nee, scheinbar nicht. Waren sie irgendwie zu
dumm. Aber indifferent wäre wahrscheinlich auch ein schlechter Begriff.
Ja, man hätte es einfach nicht binär nennen können, so, ne? Also. Also, ja, also wie
ich
gesagt.
Finde divers, ich stoß mich immer wieder an diesen Begriff divers, weil ich habe hier noch nicht diverse geschlechtliche Identitäten.
Ja.
Das ist ja, divers.
Man kann ja auch
immer eine Menge.
Haben, das geht auch, aber ist halt damit nicht gemeint teilweise.
Ja.
Ich muss wieder aufpassen. Es ist halt.
Für mich verbirgt sich hinter divers irgendwie eine Menge, aus der was auszuwählen ist oder so, ne?
Ja, kann man das jetzt.
Ich habe diverse Zeitungen abonniert.
Ne? Ja, wie gesagt, diese ganzen Wortgeschöpfe, die es ja gibt, irgendwie dritte Option und divers. Dritte
Option ist auch super. Ich habe Geschlecht 1, 2 oder 3, ja.
Ja, es ist furchtbar alles. Also, das ist auch. Und der Witz ist auch, wenn du teilweise mit so Leuten darüber redest, die sich nicht mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt haben. Die wissen gar nicht, wo das Problem besteht. So, warum soll ich jetzt so einen Genderstern mitsprechen? So oder so, wo ich so denke, so, Leute, so, es gibt Leute, die da so nur so mitgemeint sind. Aber das.
Ja, wie gesagt, ich verstehe diesen Trubel um den Eintrag sowieso nicht, weil. Für mich ist das ein Mensch und wenn dieser Mensch sagt, ich möchte mit Ski angesprochen werden oder mit Sie, dann versuche ich es, das weißt du aus leidiger Erfahrung, so gut ich es kann. Es gelingt einem, wenn es sich ändert, nicht immer, aber ich weiß gar nicht, dieser Trubel darum, ja, das ist doch eine Entscheidung oder ein Merkmal, ein Eintrag, der keinen Dritten irgendwie tangiert, ja. Ja. Die Tatsache, dass dein Name sich geändert hat und du dich anders, das betrifft mich doch nicht. Deswegen kriege ich nicht Pickel, deswegen kriege ich nicht mehr Geld, kriege ich nicht weniger. Das betrifft mich in keiner Weise. Einzig und allein, dass ich mich sprachlich umstelle und gelegentlich ins Essen falle. Aber ich verstehe diesen Aufriss nicht. Ich kann ihn mir nur, kann man ihn sich vielleicht aus der Perspektive der Betroffenen damit erklären, dass die das schlicht an der Stelle brauchen, um das untermauert zu haben. Für sich selber auch.
Ja.
Ja. Okay, klare Antwort. Super.
Ach so, ich habe jetzt einfach nur so, ich war gerade etwas abgelenkt.
Ja, ich meine... Das kann natürlich für den Betroffenen oder die betroffenen Person kann das wichtig sein, weil es ein Stück weit in der Transition hilft.
Ja, auf jeden Fall. Ach so,
da kann ich es verstehen. Aber für Nicht-Betroffene ist das scheißegal.
Ja, für Nicht-Betroffene, ja, weiß ich gar nicht. Für viele Nicht-Betroffene ist es nicht, für Angehörige ist es vielleicht auch irgendwie wichtig, weil sie dann der Meinung sind, okay, wenn das jetzt auch offiziell geändert ist,
ja,
dann.
Wenn das jetzt amtlich
ist. Ja, genau. Ne? Also, ich kenne so Leute, Vorsicht. Don't get me started.
In Deutschland gibt es davon sicherlich einige.
Ich kenne Leute persönlich im näheren Umfeld. Don't get me started. Mehr gerne nach der Sendung. Für einen selber ist das auch total wichtig. Auch mit Ämterkommunikation zum Beispiel.
Ja, das kann ich. Ja, okay.
Ämter, Krankenkasse, und du hast viel mit der Krankenkasse zu tun, wenn du irgendwie eine Transition anstrebst. Alles, was Arzt ist, ne? Also ein Arzt kann in der Regel nicht irgendwie einfach mal so dein Dings ändern, Krankenkassenkarte ändern, ja, das geht mit dem Digi-TI-Ergänzungsausweis auch.
Warum muss
denn
das Geschlecht?
Wenn die Krankenkasse mitspielt, aber nicht.
Okay, aber sag mal, auf der Krankenkassenkarte steht da das Geschlecht?
Ja.
Ist das da kodiert?
Ja. Und zwar ohne, dass es draufsteht, ist gemein.
Ist das in irgendeiner Nummer verborgen?
Nein. Wahrscheinlich. Nein. Die Nummern sind gleich bei der Krankenkasse, die ändern sich auch nicht.
Nur im Chip?
Es ist nur im Chip und zwar ausschließlich im Chip und auf dem Brief, den du dazu kriegst. Hinten drauf steht's nicht.
Ja, ich meine.
Und dann wundern sich nämlich manchmal.
Ich wollte nämlich gerade. Und ich wollte gerade so in die Richtung, es reicht doch, wenn der Name auf irgendeinem Dokument steht.
Ja, aber wenn da denn irgendwie steht, sehr geehrter Herr Paula Schüm, sehr geehrter Herr Paula. Ist das irgendwie auch doof? Habe ich auch teilweise so, dass dann halt aus der Karte das Geschlecht ausgelesen wird und die irgendwie, ich meine, du weißt, wie schnell Arztbriefe geschrieben werden.
Ah, scheiße, ja. Naja, ich komme gerade so von der Ecke, dass ich bei vielen Briefen oder auch Mails schreibe, oder wenn ich weiß, es ist eine Frau, Paula Schumann, ne? Ja. Und da gar nicht Herr, Frau oder sonst was dazu schreibe.
Ja, ja. Ja, aber schon
natürlich kriege ich auch, sehr geehrter Herr Elster, ja, okay. Ja, aber mit dieses Herr, Frau, das kann man ja auch sprachlich umgehen, wenn man will.
Ja, aber eben, ja, klar, aber dann machst du halt sehr geehrte, ne, mit
Slash R.
Sehr geehrte Slash R, genau, Paula. Habe ich auch schon Briefe bekommen. Das war noch voll der Name.
Wenn wir der Lücke sind, gestern gab es ja irgendwo einen Shitstorm, ich habe den nur so am Rande mitgekriegt.
Nee, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, oder?
Weil bei Anne Will jemand die Lücke gesprochen hat.
Ach so, echt?
Ja, aber ja.
Da
ja.
Kam das ja, okay.
Ja, ja, also ich habe das an. Die Büska hat es heute auch noch mal kurz aufgegriffen, aber es ist einfach lächerlich. Es ist lächerlich. Alte Männer.
Alte weiße Männer regen sich über
alte
Scheiß
Peter Hane, ja. Senil bis auf die Knochen, bei Tichy im Gespräch.
Ja.
Geht's noch? Ja.
Schöner Kommentar darunter, wie der lebt noch.
Ja, also den müssen sie exhumiert haben. Ja. Also,
ja.
Nee, bin ich nicht bereit, mich ernsthaft mit auseinanderzusetzen.
Nee. Nee, ja.
Gut, also du hast mir das ganz gut erklärt jetzt, danke.
Ja, gut. Nee, und das ist halt für den oder die Betroffene ist das total
wichtig. Ja.
Weil, also ich weiß das auch, wie viele Leute auch bisher über, also und ich hoffe, dass die Standesämter da jetzt nicht auch irgendwie richtig krass von Wind kriegen und wenigstens noch ein paar Verfahren nach PSTG durchgehen. Also im Moment wird im Internet noch den Leuten geraten, ja, versuch's einfach. Nur wenn sie Nein sagen, klagen würde ich eher nicht mehr, weil es im Moment gerade schwierig. Und wir hoffen alle in der Community, dass dieses Urteil jetzt nicht irgendwie den Weg übers PSTG wieder komplett zumacht und du dann halt übers TSG musst, weil das bedeutet...
Ist denn gegen dieses Urteil Revision möglich?
Nee, Verfassungsbeschwerde vor Karlsruhe, das ist ein BGH-Urteil.
Ja, BGH geht nicht, ja, ist klar.
Das ist ein höchstrichterliches Urteil. Das ist auch ein bisschen ärgerlich, weil das Standesamt hatte Berufung eingelegt nach der Entscheidung des OLGs in Wuppertal, glaube ich, was der Klägerin Recht gegeben hatte. Und ja, es ist sehr ärgerlich. Und jetzt jetzt ist tatsächlich der Gang nach Karlsruhe geplant. Aber so lange ist das Urteil jetzt erstmal auch rechtskräftig.
Ach, das ist jetzt rechtskräftig?
Ja, ja, du kannst dagegen, ich hatte mal nachgeguckt, wie ist das eigentlich mit BGH-Urteilen, wenn man dagegen Verfassungsbeschwerde einlegt?
Ja, eben.
Das ist wohl trotzdem rechtskräftig.
Mhm. Ja, aber Karlsruhe kann ja immer noch nachträglich was einziehen. Das haben sie ja auch gemacht, ne? Damit sind wir beim nächsten Thema. Habe ich es heute mit den Überleitungen, merkst du?
Was?
Das BND-Gesetz, ne? Wir machen mal eine kurze Pause, damit Paula eine Kapitelmarke setzen kann.
Nee, ich habe irgendwie aus Versehen hier. Aber warum geht das hier denn jetzt? Diese Software ist so kaputt.
Hast du den Rand von Lindworm über Reaper gelesen?
Ja, ich habe hier irgendwie gerade auf Pause klicken können. Während der Aufnahme. Ach ja, und das geht ja auch, weil das ist ja der vorgesehene Weg. Nee, du hast erstens nur meine. Ich mach da mal ein E dran. Und dann
Für Editing
und dann guck ich mal und... Warum kann ich denn hier mit der Pause-Taste, und Pause liegt halt auf Space und ich habe halt aus Versehen auf Space gedrückt und damit die Aufnahme gestoppt.
Und kannst du die mit Space weiterlaufen lassen?
Ja, ja, klar, aber das darf doch nicht sein. Ich meine, wie leicht komme ich denn mal an Space dran? Ne?
Na, die Space-Taste ist, sagen wir mal, strategisch ungünstig gewählt für sowas.
Ich meine, die ganze Software ist strategisch ungünstig gewählt. Aber ich reg mich jetzt nicht weiter über Ultraschall auf. Ich warnte denn immer so schnell so viel, weil das alles so unsinnig ist.
Das hat Lindworm neulich schon auf Twitter getan.
Ja.
Der hat sich schon über Reaper ausgekotzt.
Ja. Okay, und jetzt habe ich hier auch einen. Warte mal, ich stoppe mal noch mal ganz kurz und mach den noch mal neu. Warte mal. Oh Gott. So, da sind wir wieder.
Jo, und meine Überleitung zum BND-Gesetz hat ja noch halbwegs geklappt.
Ja.
Das BND-Gesetz hat nämlich Karlsruhe auch ein bisschen eingezogen, ne?
Ja, das stimmt.
Und zwar heftig.
Ich weiß nicht, ich habe mich damit
Ich finde es ziemlich heftig.
Ich habe weder das LMP bisher hören können
tatsächlich. Ah, das ist dringend zu empfehlen.
Okay, ich habe es noch in der Liste drin.
Das ist auch verlinkt. Ich nehme an, dass unsere Klientel, die hier zuhört, das sowieso macht.
Oh, Redundanz ist gut. Geh mal nochmal drauf ein.
Sie haben.
Weil, wie gesagt, ich habe noch nichts zu gehört.
Daniel Mossbrücker als Experten dabei. Der war bei Reporter ohne Grenzen, auf der Reporter ohne Grenzen-Seite praktisch auf der Klägerseite. Mhm. Der erzählt die ganze Geschichte. Die rollen dieses ganze Zeug nochmal so richtig schön auf und ordnen das Urteil ein. Wichtig ist eigentlich an diesem Ding, dass Karlsruhe gesagt hat, also das, was wir so am Anfang unseres Grundgesetzes haben, so wie Menschenrechte und so, ne, das gilt natürlich auch, wenn Deutsche im Ausland handeln.
Ja.
Und das schützt natürlich auch dann Journalisten, ausländische Journalisten vor Ausspähung durch den BND. Sie hatten auch bei den Klägern dann wohl einen mexikanischen Journalisten im Team, der da auch gegen geklagt hat, damit das kein rein deutsches Ding ist und das Ding auch mal ein bisschen Gewicht kriegt. Ja, der BND hat halt klipp und klar gesagt, anderslos geht gar nicht. Ne? Also der Full Take ist ihnen da mal mit mehr oder weniger weggenommen worden. Und man hat sich als deutscher Dienst im Ausland an die Menschenrechtsgrund und die Grundsätze des Grundgesetzes zu halten. Damit ist auch diese leidige diese Weltraumtheorie, das ist natürlich auch diese Feuerspitze,
ja,
ne?
Ja.
Das ist damit auch völlig in die Tonne getreten. Ich meine, das ganze Gesetz war halt sowieso eine nachträgliche hat man versucht, das, was man schon dauernd gemacht hat, zu legitimieren.
Und jetzt kam Karlsruhe und hat die Grenzen gesetzt.
Geht nicht.
Ja, aber und das Schlimme ist aber, dass das Gesetz mit Absicht ja auch so geschrieben wurde, damit Karlsruhe denn sagen kann, was die Grenzen sind. Ne? Das haben wir ja damals schon zur Verabschiedung gesagt. So, ja, das ist jetzt ein Gesetz und jeder weiß,
Verfassungswidrig. Das soll Karlsruhe zu einer klaren Aussage.
Karlsruhe soll mal sagen,
fordern, genau. Ja. Das haben sie jetzt gemacht.
So, ja.
Das gefällt natürlich einigen Leuten nicht.
Was haben die denn gesagt? Kannst du es groß nochmal zusammenfassen? Für die Hörer, die jetzt nicht Zeit haben, noch LMP zu hören, was wir natürlich allen ans Herz legen.
Der BND sagt natürlich, das schränkt uns aber massiv ein. Ist wahrscheinlich so ja richtig. Und sie dürfen ja auch nicht mehr alles so ohne weiteres an Dritte weitergeben, ne? Da hat Karlsruhe ja auch gesagt, das geht nicht mehr so. Da befürchten sie halt, dass sie dann auch von anderen nicht mehr so viel kriegen.
Ja.
Muss man abwarten.
Ja.
Also da wage ich keine Prognose und da kann ich auch diese sehr lange Sendung nicht zusammenfassen. Ich würde wirklich sagen, wer an dem Ding interessiert ist, das ist super einsortiert, das ist, Linus hat sehr intelligente Fragen gestellt, der Typ hat das sehr genau juristisch aufgearbeitet. Fakt ist,
es gibt im Moment
nachträgliche Rechtfertigung der Maßnahmen hat in Karlsruhe im Wesentlichen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja.
Ich weiß überhaupt nicht, sag mal, alles, was so diese Bundesregierung in Karlsruhe zur Begutachtung hatte, das ist doch immer kritisiert, ist doch immer eingezogen worden, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist. Also man darf ja.
Ich weiß nicht, wie ist denn die Erfolgsquote der Bundesregierung in Karlsruhe?
Ja, die ist relativ hoch, weil man darf ja immer nicht vergessen, dass ich glaube, irgendwie 90% der Beschwerden in Karlsruhe einfach mal gar nicht zugelassen werden oder so.
Ja, das ist was anderes, klar.
Und deswegen.
Ja, also du musst schon. Also
wenn Karlsruhe zulässt, ist eh klar, dass irgendwas kritisiert wird. Deswegen sind bei den Urteilen, und wenn es denn wirklich zu einem Urteil kommt, ja, dann ist meistens irgendwie irgendwas faul im Staate Dänemark, weil sonst kommt es gar nicht erst zu einem Urteil, so sind da die Verfahren.
Sicher, die Hürde, ein Verfahren in Karlsruhe überhaupt anzustoßen, ist relativ hoch. Und deswegen
Reporter
ohne Grenzen eben auch Ausländer sich dazugenommen.
Und die GFM war auch wieder dabei und da.
Ja, Gesellschaft für Freiheitsrechte war dabei, ja.
Ja, da hoffe ich ja auch, dass da irgendwie auch nochmal mehr Kooperation im Bereich Trans und so passiert. Und ja, vielleicht haben wir ja Glück durch das BGH-Urteil, dass da jetzt doch ein wenig Druck auch nochmal auf die Politik ausgeübt wird und wir vielleicht doch nochmal eine komplette Neuformulierung von Personenstandsänderungen und Vornamensänderungen haben. Also es gibt ja auch irgendwie das Namensänderungsgesetz soll jetzt irgendwie reformiert werden, da gehen sie aber auf Personenstand gar nicht ein. Da gab es jetzt irgendeine Vorlage. Es gab ja im letzten Jahr mal irgendwie einen Vorstoß, der aber so unausgegoren war, dass sie ihn gleich wieder zurückgezogen haben. What's in Your Pants berichtete damals darüber. Das war dieser komische, da sind auch alle Sturm gelaufen und das sollte irgendwie kurz vor der Sommerpause irgendwie nochmal durchgedrückt werden, irgendwie innerhalb von 4 Tagen oder so. Und da haben aber die Verbände so Sturm gelaufen, dass das Ding einfach komplett einfach mal in den dafür vorgesehenen Mülleimer gewandert ist. Weil so was anderes konntest du damit aber auch nicht machen. So, da war halt so, ja, nee, wir haben jetzt irgendwie keine, wir schaffen irgendwie die Gutachterpflicht ab. Dafür musst du irgendwie dich beraten lassen und es gibt immer noch, glaube ich, ein Gerichtsverfahren. Die Kosten musst du aber nicht mehr selber tragen. Aber wir fragen auch nochmal deine Ehepartnerin und wenn die irgendwie was dagegen sagt.
Was dagegen hat, geht's nicht. Ah, geht's ja.
Nicht und
den hatten wir schon mal,
Anträge nur alle 3 Jahre oder so.
Fall.
Ja, total furchtbar. So, wo ich dann auch so denke, so, ey Leute.
Hey. Sag mal nochmal zurück nach Karlsruhe. Das Divers stammt aus Karlsruhe.
Ja, das Divers stammt aus diesem Urteil, stammt aus diesem sehr wegweisenden Urteil zur dritten Option, wo eine Interperson darauf geklagt hatte, dass es bitteschön auch irgendeinen Geschlechtseintrag haben will und nicht nur die Streichung, weil die Streichung ist ja auch zugelassen. Ne? Also,
dass gibt da gar nichts ist.
Ja, das ist zugelassen, das wissen die wenigsten. Es gibt die vierte Option.
Das heißt, ich bin dann gar nichts.
Ja, das ist möglich. Du kannst die.
Ich bin nicht Männchen und nicht Weibchen.
Ja, und du bist auch nicht divers, sondern einfach gar nichts. Und die klagende Person hat halt aber, es gibt Leute, die das.
Ich meine, divers ist nicht schön. Ich sag ja vorhin schon.
Es gibt auch Leute, die sagen, sie wollen ihn streichen lassen, weil es für sie besser ist. Ja, dir wird, ne?
Also, wenn ich betroffen wäre, würde ich statt divers wahrscheinlich lieber einen Blank nehmen, ja.
Ey. Ja, aber das,
weil ich finde, muss halt jeder, kommt da nicht rüber.
Muss halt jeder selber wissen.
Ja, klar. Ja, soll auch jeder selber entscheiden. Ist ja okay. Wie gesagt, da sind wir
ja, wieder an dem selber. Punkt.
Wen tangiert es?
Ja, die Person selber.
Ja, okay, und die entscheidet sich. Fertig. Ja,
basta. Genau.
Ach, apropos basta, hast du gehört? Gerhard Schröder nimmt jetzt einen Podcast auf.
Oh, ich hab's gesehen. What the fuck?
Also ich möchte da nicht mehr zu sagen. Ey, komm.
Ja, nächstes Thema, ne? Nächstes Thema.
Das nächste Thema, lieber, ja.
Ja, wir haben heute auch nicht wirklich positive Themen dabei.
Nee, es
ist. Wir kommen nach Kleve und Uri Jallo aus Kleve gibt es Neuigkeiten. Die habe ich dem Frank einfach mal mitgebracht, weil Frank
hat. Weil er weiß, dass mich das interessiert.
Ja, genau. Und zwar im Fall.
Bitte schneiden. Weil sie weiß, dass mich das interessiert. Da ist eben was durchgerutscht.
Schneiden wir hier?
Nein, wir schneiden natürlich nicht. Wir lassen mein Fauxpas drin. Okay. Und ich entschuldige mich.
Alles gut, angenommen.
Dieser Zellenbrand in Kleve, der ist nochmal aufgelebt jetzt.
Genau.
Man hat jetzt rausgekriegt, die Polizei wusste offenbar schon eine ganze Weile, dass da der Falsche sitzt.
Ja, das ist
super. Ja, und ja. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Polizisten aus Kleve, der da wohl diese Mitteilung, dass da der Falsche sitzt, unter den Tisch hat fallen lassen oder so. Ändert nichts daran, dass es da gebrannt hat, ne?
Ja, und dass jetzt ein Mensch tot ist.
Ja, und das ist ja auch in Dessau passiert. Wir haben den Fall Uri Jallo ja hier schon
öfter genau, das besprochen. Ist der zweite
Mittlerweile Part. Gibt es dazu eine Doku, ein Feature in der WDR5-Reihe Tiefenblick. Da hat sich Margot Overath, die ist seit Jahren an dem Fall, dieses ganze Ding nochmal aufgerollt. Das sind 5 Teile, ungefähr 29, so 30 Minuten. Also insgesamt sind das 2,5 Stunden.
Ja.
Und ich habe ja schon öfter gesagt, ich weiß nicht, ob ich alles wissen will.
Nee, will man
da also nicht. Wenn ich, und wie ich das gehört habe, wir haben einen kurzen Ausschnitt, aus der vierten Folge, wo es dann schon dem Ende entgegengeht und das so ein klein bisschen nach Fazit riecht. Sind ein paar 40 Sekunden oder so. Die könnten wir mal einspielen.
Spielen wir mal ein.
Kann es sein, dass Menschen in diesem Land von Polizisten zu Tode gebracht werden? Aus Wut? Aus Rassismus? Sadismus? Oder einfach, weil sie unkontrollierte Macht haben und Täter auf den Chorgeist der Kollegen vertrauen können? Oder sogar auf aktive Vertuschung durch Behörden? Und wäre es möglich, dass wir in Deutschland eine zivilisatorische Lücke haben, weil das aufklärerische Engagement des Rechtsstaates besonders bescheiden ist, wenn die Opfer randständig, arm oder fremd sind?
Gute Fragestellung.
Weißt du, was das Schlimme ist? Das sind alles rhetorische Fragen und man muss sie alle mit Ja beantworten.
Ja, du hast völlig recht. Ich stimme dir zu. Ja, es ist so. Es ist wohl so. Ja, und das ist das, was ich, wo ich immer die Angst hatte, ne? Dass ich diese Fragen mal irgendwann mit Ja beantworten muss.
Ja.
Ist empfehlenswert, wir werden das verlinken. Der WDR hat etwas Probleme, RSS-Feeds auf seine Webseiten zu platzieren. Deswegen
habe ich
in den Shownotes nochmal ein extra RSS-Feed dazu verlinkt.
Man könnte einfach noch auf die Feed-Seite verlinken, statt auf den RSS-Feed.
Kannst du gerne machen, ja. Das Ding ist bestimmt bei Feed zu finden.
Ich guck mal.
Ansonsten, so wie ich es hier habe, ich habe halt den Link auf die Webseite und nochmal extra auf den RSS-Feed. Sehr empfehlenswert, sehr, sehr empfehlenswert. Es sind auch O-Töne drin, Gespräch mit dem Oberstaatsanwalt, der letztlich im April letzten Jahres da diese Randnotiz gemacht hat, dass das eben nochmal aufgerollt wird. Es sind Gespräche mit holländischen Brandexperten, die das nochmal nachgestellt haben. Dass das Feuerzeug nicht in der Hosentasche war, dass es nicht in der Asservatenliste ist, sondern drei Tage später urplötzlich im Brandschutt auftaucht. Alles bekannt, ja. Aber sie ordnet das nochmal so richtig schön ein. Chronologisch und großartig. Die Frau hängt an diesem Thema, das merkt man. Die brennt für dieses Thema und die will einfach das Ding aufgeklärt haben, ja. Das also als ganz, ganz dringender Hörtipp. Aber man hört ja nicht nur, man kann ja auch lesen, ne?
Ja,
du hast einen Lesetipp mitgebracht.
Nee, du hast den mitgebracht.
Ach nee, ich habe den mitgebracht. Stimmt, aus der Taz. Ein schöner Artikel über, ein Taz-Redakteur schreibt über seinen Sohn.
Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, ihn zu lesen.
Der nicht nur Down-Syndrom hat, sondern auch noch Autist ist. Ein dreiseitiger Artikel in der, es war nicht mal die Wochenendtaz. Nee, es war nicht die Wochenendtaz. Ein dreiseitiger Artikel, wenig Bild, also wirklich viel Text und sehr bewegend beim Lesen.
Okay.
Ja. Wie eine Familie mit dieser Situation umgeht.
Es geht auch ein bisschen makaber, lustig. Tu das normal.
Nee, dringend zu empfehlen, man kann auch mit einem geschädigten oder einem Kind mit Down-Syndrom und Autismus eine tolle Familie sein.
Und sie gehen auch viel auf die aktuelle Krise ein, ne? Weil es geht auch um die aktuelle Corona-Pandemie-Krise.
Klar.
Und wie sie damit umgehen und so. Sehr schöner Artikel.
Sehr schön. Sehr gut
gelesen. Ich habe ihn angelesen.
Der Junge liebt halt alles, was sich dreht. Deswegen auch der Titel.
Ja. Damit
sind wir eigentlich mit den Standardthemen, die wir uns gesetzt hatten, durch.
Genau.
Haben wir noch was? Haben wir noch Themen?
Ja, du hattest noch einen Hörtipp.
Ich hatte noch einen Hörtipp.
Außer der Reihe.
Außer der Reihe, Sendegarten.
Ja.
Vom letzten Donnerstag heute veröffentlicht. Unter dem Titel, den werden wir auch noch den Link dazu packen in den Ausklang.
Ja.
Unter dem Titel Geliebt werden.
Sehr schön.
Sitzt auf der Bank einer, der sich um das Geliebtwerden, glaube ich, nicht so sorgen muss. Der wird schon von einigen geliebt, nämlich Holger Klein.
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, der Titel kommt daher, weil Holger immer sagt, ich muss nicht von allen geliebt werden. Ne?
Ja.
Da kommt der Hit her, der Titel, oder?
Vermutlich ja.
Ja.
Der ist lang, also da könnt ihr euch gleich auf was einlegen.
Ja, 4 Stunden.
Der ist 4 Stunden 22.
Okay.
Er ist Ja, er ist da, ich meine, wenn die das Lachen rausgeschnitten hätten, wäre der eine halbe Stunde kürzer. Die haben eine Menge Spaß miteinander.
Natürlich haben die
Spaß. Die haben eine Menge Spaß miteinander. Es ist die komplette Sendegartenbesatzung am Start. Und
echt,
Holger,
Ulrike ist auch
Holger
dabei,
erzählt, ne? Aus seinem Leben. Er erzählt sehr viel, das hat mir sehr gut gefallen, er erzählt sehr viel über die Arbeit im öffentlich-rechtlichen Hörfunk. Ja. Dass er eben nicht von der Regierung angerufen wird, was er sagen soll. Ja. Er erzählt sehr detailliert, wie der RBB mit der Corona-Situation umgeht. Ja. Als Podcaster und Technikinteressierter fand ich das toll. Aber er erzählt auch sehr viel so seine Einstellung zu Menschen und zum Umgang mit Menschen.
Oh ja.
Und er liegt damit natürlich auch sehr auf der bekannten Linie von Martin Rützler. Einfach nett zueinander sein. Hass hat im Hass ist ein schlechtes Geschäftsmodell.
Ja, ist es ja auch. Ist es ja.
Ja. Jo. Ja. Den noch in den Ausklang, diesen gerade heute noch reingekommenen Hörtipp.
Ja. Ja, damit sind wir am Ende der Sendung.
Oh.
Oh, und wie immer am Ende der Sendung spielen wir den Outro-Jingle. Tschüss, Frank.
Wir spielen das Outro und sagen vorher Tschüss.
Tschüss.
Und vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.